Servus miteinander. Frische Folge Mir sind vier mit Torben. Servus.
Servus in die Runde. Hallo.
Kerry kommt auch gleich noch dazu. Der hat noch ein Telefonat zu führen. Meine Wenigkeit Felix ist auch dabei. Wir schauen ausführlich zurück auf gestern Abend auf das Spiel bei Atalanta Bergamo. Du warst vor Ort, Torben. Wir analysieren das in aller Ruhe. Wir gucken natürlich auch noch mal ein bisschen weiter zurück aufs Bundesliga-Wochenende, auf den Sieg gegen Gladbach und gucken natürlich auch voraus auf das Spiel am Wochenende in der Bundesliga. Ist nämlich kein einfaches für die Bayern. Folge 41. Auf geht's.
Mir sind vier. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Bayern gewinnt also 6:1 in Bergamo. So deutlich hätten es dann doch vielleicht nicht alle erwartet, auch wenn Bayern klarer Favorit war. Torben, ich habe es gerade schon gesagt, du dürftest vor uns im Stadion sein. Erzähl mal, was ist denn besonders hängen geblieben, abgesehen davon, dass es Bayern einfach sehr gut gemacht hat?
Schöne Atmosphäre, Bayern-Fans, die richtig Theater gemacht haben, also im positiven Sinne mit Stimmung. Wir saßen relativ nah an dem Bayern-Block, waren nur 1200 Gästefans zugelassen, diese 5% in der Champions League an Gästekontingent und die haben der Stimmung entsprechend auf dem Rasen auch die Stimmung auf die Tribüne transportiert und das Spiel war hochgradig beeindruckend. Die Art und Weise, wie die Bayern gespielt haben, mit einer Gier, mit einer Präzision, mit einer Leichtigkeit auch und dann eben auch nicht aufgehört und immer weitergemacht, das war tatsächlich in Gänze beeindruckende Leistung.
Und dann letztendlich auch ein verdientes 6:1.
Ja, absolut verdient, weil sie auch nicht aufgehört haben. Ne? Also nach dem 3:0 dann zur Halbzeit habe ich mit dem einen oder anderen Fan oder auch Kollegen gesprochen. Da hieß es, ja, vielleicht fällt noch ein Tor. Ne? Jetzt machen sie ein bisschen langsam und Kräfte schonen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, na, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sehen noch das ein oder andere Tor. Und das dann eben halt auch, wie sie rausgespielt worden sind, die Tore. Michael Olise wieder herausragend unterwegs gewesen mit seinen Bewegungen auf dem Flügel. Luis Diaz, Gnabry, auch Jackson mit Höhen und Tiefen, aber letztendlich dann auch mit seinem Tor. Und beeindruckend. Und das war kein Zufall, weil du auch gesehen hast, welcher Plan auch vom Trainer dahinter steckt. Ne? Also Bergamo hat es ja tatsächlich auch versucht, dieses Mann gegen Mann zu verteidigen, hat er aber auch das überhaupt nicht auf die Kette bekommen und die Bayern dann eben auch diesen Gegenplan gehabt, wussten genau, welche Räume sie zu bespielen haben, wie sie es machen mit Gegenbewegung und Stani und Conny Leimer dann auch immer wieder in die Tiefe gegangen. Und dazu die individuelle Qualität, das war tatsächlich schön mit anzuschauen, auch wie gesagt, wenn es da noch natürlich den einen oder anderen verletzten und angeschlagenen Spieler gegeben hat.
Genau, sprechen wir gleich natürlich noch in Ruhe drüber. Ich sage nur noch ein, zwei Zahlen und dann nehme ich Kerry dazu, der ist nämlich auch am Start. 25 Torschüsse waren es bei den Bayern am Ende, 688 Pässe, eine irre Zahl, 92% Quassquote, auch eine super Quote, 69% Ballbesitz und so weiter und so fort. Kerry, wir haben gerade schon ein bisschen allgemein über das Spiel geredet in Bergamo. Jetzt weißt du natürlich nicht, was wir schon gesagt haben, aber was ist bei dir denn noch so zentral hängen geblieben, abgesehen von einer sehr, sehr guten Bayern-Leistung?
Ja, dass es aktuell in Europa keine Mannschaft gibt, vor der sich der FC Bayern in irgendeiner Weise verstecken muss, wenn er so spielt wie in Bergamo. Für mich eine hervorragende Leistung. Da können wir auch wieder jetzt sagen, klar, Bergamo aktuell vielleicht der schwächste Gegner mit Sporting in diesem Achtelfinale, aber trotzdem, die haben auch immerhin Borussia Dortmund ausgeschaltet. Die stehen im Halbfinale der Coppa Italia, spielen eine ordentliche Saison der Serie A. Und nochmal, die Bayern haben diesen Gegner nach Belieben dominiert, wie sie auch gegen den Ball immer wieder gut gearbeitet haben, selbst bei einem hohen Vorsprung. Das hat mir sehr imponiert, diese unbändige Hunger, vorne noch drauf zu gehen, nochmal ein Tor nachzulegen, nochmal eine Chance zu kreieren. Und ja, Michael Olise in der Form, ich habe es ja schon häufiger gesagt, aber das hat das Spiel nochmal mehr gezeigt, in der Form für mich ein absoluter Kandidat auf den Ballon d'Or.
Da gehe ich mit. Lasst uns, bevor wir dann wieder zu den aus Bayern-Sicht positiven Aspekten kommen, auf die drei angeschlagenen beziehungsweise Verletzten eingehen. Vielleicht eben von dir, Torben, so der aktuelle Stand der Dinge. Vielleicht fangen wir beim vermeintlich schwersten Fall an sozusagen. Alphonso Davies, in Tränen aufgelöst gestern, Trikot übers Gesicht gezogen, sah überhaupt nicht cool aus. Wie ist unser Stand?
MRT in der Röhre, genaue Diagnose soll im Laufe des heutigen Tages eigentlich noch vermeldet werden. So war die Aussage vorhin noch am Flughafen. Schön zu sehen, wie die Mannschaft drauf reagiert hat, ne? Also alle hinzugehen, ja, ihn versuchen, da zu trösten, in dem Moment einfach zu zeigen, hey, wir sind da. Und ja, man hat die Reaktion, wie du schon richtig sagst, da gesehen mit den Tränen. Ja, ist bitter nach der ganz langen Verletzung jetzt wieder den Faserriss gehabt, kommt zurück und ja, in dem Spiel wieder wohl selbige Stelle. Und muss man abwarten, wie lange er jetzt ausfallen wird. Aber da reden wir sicherlich von 2+ Wochen. Aber da warten wir genau ab, was die Bayern dann auch da sagen. Und ja, war schon extrem bitter, dann eben halt auch zu sehen, für ihn persönlich nach der langen Durchstrecke jetzt nochmal wieder pausieren zu müssen, ist schon extrem bitter, ja.
Kerry, bei Jamal Musiala schon was gehört? Haben wir da schon eine Info vielleicht?
Ja, da werden die Bayern jetzt auch sicher zeitnah was bekannt geben, ähnlich wie bei Davis. Wir haben zumindest schon mal eine erste leichte Entwarnung erhalten, jetzt hier um 15.30 Uhr, dass es eben keine schwere Verletzung sein soll. Ich habe noch telefoniert, ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, deswegen bin ich ein bisschen später.
Dazu.
Ja, absolut. Wegen Musiala telefoniert, wegen anderen Themen auch noch. Also wir können zumindest jetzt sagen, dass es keine schwerwiegende Verletzung sein soll. Eins ist aber auch wichtig zu erwähnen, er hat schon seit mehreren Wochen diese Probleme mit dem Knöchel. Ihr wisst, er hatte diesen Wadenbeinbruch mit Sprunggelenksluxation, glaube ich, so nennt man es, Torben. Das weißt du besser, aber ja. Er hatte auf jeden Fall diese schwere Verletzung. Er war jetzt in den letzten Wochen nie zu 100% schmerzfrei, hat es immer wieder gespürt. Da ging es auch darum, ihn so ein bisschen jetzt mal sich rantasten zu lassen in diesen Spielen. Deswegen hat er auch dosiert gespielt. Deswegen hat man auch, finde ich, in dem einen oder anderen Spiel gemerkt, er ist einfach noch nicht so filigran unterwegs, wie wir es alle kennen. Und er hat es eben gestern beim Spiel in Bergamo wieder gespürt, ist dann aus einer Vorsichtsmaßnahme heraus eben für die letzten Sekunden, Minuten vom Platz gegangen und haben jetzt zumindest mal die erste Info erhalten, dass es nach dem ersten Scan jetzt nichts allzu Wildes sein soll. Er möglicherweise jetzt 1-2 Spiele pausiert oder dann eben weiter sehr dosiert eingesetzt wird, aber klar ist, Musiala ist zurzeit nicht bei 100% körperlich, was natürlich schade ist, nicht nur für die Bayern, auch wenn er getroffen hat, aber auch mit Blick auf die WM, weil jetzt stehen bald Länderspiele an, im März noch gegen die Schweiz, gegen Ghana und dann ist er nach einer gefühlten halben Ewigkeit mal wieder beim DFB-Team dabei, so der Plan. Aber jetzt warten wir mal ab, wie er sich dann auch in den nächsten Tagen fühlt.
Und bei Jonas Urbik, Torben, da hast du halt früh schon die Meldung reingeschickt, dass er mit der Mannschaft zurückfliegt. Wirkt dann erstmal so, als wäre es eben auch nicht so schlimm, zumindest auch wenn der Zusammenprall gestern da nicht schön aussah.
Ja. Ja, gab die Bildgebung gestern Nacht noch und wollten wir natürlich ausschließen, dass da Schlimmeres irgendwie ist mit Einblutung und solchen ganzen Geschichten, was normal und legitim ist, dass man das macht und ja, ist heute mit uns zurückgeflogen. Gehirnerschütterung und ja, da gibt's ja auch Vorgaben von der DFL und auch intern bei den Vereinen, wie man mit solchen Dingen umgehen soll und ja, wird jetzt ein paar Tage zurückschrauben, weniger machen und ja, dann eine Woche ungefähr roundabout, muss man so ungefähr mal mit einberechnen dann. Also er wird am Wochenende nicht zwischen den Pfosten stehen, das wäre schon sehr überraschend. Und dann eben die Möglichkeit für Sven Ulreich, dass er mal wieder zwischen den Pfosten stehen darf, ist für ihn sicherlich auch ein Highlight natürlich, als Nummer 3 jetzt dann mal wieder ins erste Glied zu rutschen und da zeigen zu können, dass er auch zu Recht noch in diesem Torwartkarussell bei den Bayern mit dabei ist.
Und gegen Leverkusen, da gibt's ja so eine kleine Vorgeschichte zwischen Sven Ulreich und Simon Rolfes. Ich zitiere jetzt nicht.
Das zitieren wir nicht, aber lustig. Nee.
Ich musste gestern sehr lachen beim Fußball gucken, bei 2 Szenen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, vorm TV oder im Stadion. Einmal bei Joshua Kimmich und einmal bei Michael Olise. Die haben sich ein bisschen sehr viel Zeit gelassen. Torben, müsste man nicht groß diskutieren, war Absicht und sie haben sich jetzt halt die gelbe Karte geholt, um im Rückspiel gesperrt zu sein und nicht möglicherweise dann im Viertelfinale. Richtig?
Ja, ich meine, in der Situation hätte ich wahrscheinlich damals genauso gehandelt und Max Eberl hatte ja auch darauf angesprochen in der Mixzone gesagt, ja, sie haben auf Zeit gespielt und haben dafür eine gelbe Karte kassiert. So und bei Kimmich, klar, ne? Immer mal wieder antäuschen, das Ding spielen wollen, dann eben nicht. Er hat es ja plausibel erklärt. Wahnsinnig, er wollte plausibel Nicht in diese Pressing-Situation reinspielen und ja, hat dadurch, man muss ja auch sagen, der Spieler von Atalanta ist ja natürlich aber auch dann irgendwann auf Zinne gewesen und ist da hingelaufen, kriegt natürlich eine gelbe Karte und dann war natürlich auch klar, dass Joshua Kimmich die bekommt und ja, beim Eckball ja auch ein bisschen mehr Zeit gelassen und die gelbe Karte kassiert und ja, mit Blick auf das, was da kommt im Viertelfinale, egal wer es dann wird, Real oder Man City, ist es natürlich von Vorteil, dann beide Spieler auch auf dem Platz haben zu können.
Ich verstehe den Atalanta-Spieler übrigens auch, weil das war natürlich so, ey, wir sind hier schon durch, wir können uns leisten, dass wir im Rückspiel nicht spielen können. So ein ganz kleines bisschen respektlos fand ich es dann doch. Ich fand es aber gleichzeitig nicht unfair in dem Sinne. Kerry, wie siehst du es? Ist es clever, ist es unfair?
Es ist clever. Es war auch nicht so offensichtlich wie früher mal bei Real Madrid, als José Mourinho dem damaligen Torwart, ich glaube Antonio Jordan war es, in der Champions League einen Zettel in die Hand gedrückt hat, so um die 75. Minute herum über den Assistenten zum Tor gelaufen und der hat dann die einzelnen Spieler, ich glaube Xabi Alonso, Sergio Ramos und noch jemanden, dann instruiert, sich doch jetzt bitte die gelbe Karte abzuholen. Also ganz so obvious war es nicht und am Ende ist es clever und es macht auch Sinn, weil im Viertelfinale dann entweder Real Madrid oder Manchester City auf die Bayern wartet, nochmal ein anderes Kaliber von der Qualität her. Ich tippe übrigens auf City. Bin gespannt, wie die sich jetzt duellieren in ihrem jährlichen Duell Real und City. Aber ja, es macht Sinn, es ist clever und es ist auch jetzt aus meiner Sicht nicht grob unsportlich und deswegen sollte es bei einer Spielsperre aus meiner Sicht bleiben.
Jawohl, dann lasst uns ein bisschen sportlicher nochmal werden. Jetzt haben wir so ein, zwei Themen auch rund ums Spiel behandelt. Kerry, du hast Mike Lulisi schon wahnsinnig gelobt. Ich gehe da auch mit übrigens. Für mich ist es gerade zumindest der beste Außenbahnspieler der Welt, vielleicht sogar der beste Offensivspieler oder zumindest da in den Top 3, Top 4, Top 5. Torben, du nickst schon. Es macht halt auch einfach Spaß, ihm zuzugucken. Ne? Spektakel, aber er liefert halt auch Assists, Tore. Brutaler Abschluss gestern, zweimal ins lange Eck gelegt. Was fällt dir zu ihm noch groß ein?
Schwer zu verteidigen. diese Leichtigkeit, dieses Filigrane, das ist irre. Also auch dann technisch versiert, perfekten Antritt. Körperbehandler, auch den Körper auch genau so zu behandeln, so geschmeidig und beweglich zu sein. Man weiß immer, was er macht. Er zieht dann irgendwann nach innen und hat einen präzisen Abschluss, haut den jedes Mal in die lange Ecke rein. Aber diese Präzision, der schlägt immer ein, dass der Torwart den, ja ich sag mal, zu 90% immer nie halten kann. Und dann aber auch ab und zu nochmal die Außenbahn zu wählen, also nicht immer nur diesen Arjen-Robben-Move zu machen, da haben wir auch immer alle gesagt, ja, wir wissen ganz genau, was er macht, aber auch im gestrigen Spiel hat er dann auch ab und zu mal die Außenbahn gewählt und geht dann mal über den rechten Fuß und der ist so extrem schwer zu verteidigen, stellt den Körper immer rechtzeitig rein. Also für mich momentan, da bin ich bei euch beiden, der Top-Offensivspieler auf der ganzen Welt.
Der macht halt auch kaum Fehler. Also es ist so selten, dass ihm mal ein Ball vom Fuß springt oder mal ein Abschluss komplett daneben geht oder ein Fehlpass oder was auch immer. Das ist schon richtig, richtig gut. Wen ich gestern wirklich auch gut fand und ich habe ihn, so ein bisschen her, habe ich ihn auch mal relativ deutlich kritisiert, Nicholas Jackson, ist mir gestern total positiv aufgefallen. Ja, hat am Anfang noch ein, zwei Chancen vergeben, war wahnsinnig viel unterwegs, Tor gemacht, Assist gegeben, auch mal unkonventionell fallen, weiterleiten. Also irgendwie so ein komplettes Stürmerpaket habe ich ehrlicherweise gestern bei ihm gesehen. Klar, eine mutige Entscheidung, ihn spielen zu lassen, aber unterm Strich dann die richtige. Kerry, wie siehst du ihn gestern, grundsätzlich die vergangenen Wochen?
Ja, wahrscheinlich sein stärkstes Spiel im Trikot des FC Bayern. Ich habe ihn nie so negativ gesehen wie teilweise auch andere, aber er ist natürlich... Vielleicht ist ein Junge dieser 70 Millionen Spieler, 65 Millionen Spieler. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die Bayern ihn dann auch fest verpflichten werden. Aber er ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in dieser Mannschaft, weil er sich immer wieder dann auch, wenn er spielt, zumindest spielerisch auch einfügt. Das ist keiner, der nur in der Box lauert. Er ist jetzt auch nicht so defensiv teilweise wie Harry Kane, aber er ist schon jemand, den du auch als Wandspieler einsetzen kannst. Und genau das hat er eben gemacht, gerade vorne auch im Zusammenspiel mit Serge Gnabry. Hat mir das sehr gut gefallen und Kompanie hat einmal mehr da auch Fingerspitzengefühl bewiesen. Kane nicht bei 100%. Ich habe mich auch gewundert, warum spielt der Kane nicht, aber im Endeffekt alles richtig gemacht. Kane konnte sich ausruhen, kann sich jetzt weiter auch neben den Titeln mit der Mannschaft auf den Rekord von Robert Lewandowski fokussieren. Also ja, gefühlt jede Entscheidung, die Kompanie trifft, jede Personalentscheidung, Kaderentscheidung, die geht irgendwie auf. Auch ein Tom Bischoff, der auf seine Einsatzminuten kommt, mal als Linksverteidiger, mal im Zentrum. Er managt das unheimlich gut, der Coach. Und die Spieler zahlen es dann jetzt auch im Fall von Nicholas Jackson zu 100% zurück.
Kompanie hatte danach ja auch erklärt, nee, Kane hätte schon spielen können, also zumindest als Einwechselspieler. War dann halt nicht nötig, ob das Ergebnis ist. Und insofern, genau wie du sagst, Kerry, perfekt gehandelt.
Er sollte ja eingewechselt werden, Harry, ne? Er hat sich ja warm gemacht und dann kam auch den Austausch. Du kommst gleich rein und dann ist er auch zur Bank hingesprintet tatsächlich. Und dann habe ich auch oben noch gesagt, oh, guck mal, Harry kommt jetzt auch nochmal rein. Er macht auch nochmal ein, zwei Schnuffis, aber dann das vierte oder fünfte Tor. Und dann, warum, ne? Also weiter schon zu lassen, gerade wenn er jetzt nur einmal im Mannschaftstraining dabei war beim Abschlusstraining, da kein Risiko einzugehen, ist ja dann auch vollkommen sinnvoll. Und was mich auch beeindruckt hat, und das ist eben halt auch für mich so ein wesentlicher Punkt, dieser Team-Spirit, der da ist, ne? Jackson macht das Tor und Harry Kane war direkt unten auch an der Seite, ne? Lief in die Richtung, in die Bayern-Kurve rein und Harry Kane völlig ausgeflippt und ja, zu ihm hingelaufen, mit ihm umarmt und dann eben halt auch alle Spieler und so weiter. Das zeigt schon, dass da eben halt eine ganz, ganz tolle Chemie entstanden ist in dieser Mannschaft und auch mit ein Teil dafür, warum es momentan so gut läuft bei den Bayern, ne? Also diese 11-Freunde-Geschichte müssen wir nicht aufmachen, aber das spielt da schon ganz gut mit rein in dieser Truppe da, dass die sich da wirklich alle miteinander ganz marzipanös verstehen.
Und zusätzlich finde ich auch noch so eine Gier einfach nach Erfolg, nach Toren, nach noch besseren Ergebnissen. In der 80. Minute hat Bayern den Ball verloren, glaube ich, und Vincent Kompany war fuchsteufelswild an der Seitenlinie. Das stand 6-0. Und trotzdem will der einfach ja ein möglichst perfektes Spiel sehen, machen von seiner Mannschaft, eine möglichst perfekte Leistung. Und ja, das schlägt sich dann halt wieder. Und dann läuft so, wie es jetzt wieder gestern halt lief, bei diesem 6-1. Ansonsten 100. Scorerpunkt übrigens von Jamal Musiala, gestern schon für die Bayern, auch total bemerkenswert, finde ich. Hoffen wir mal aus Bayern-Sicht, aus Bayern-Fansicht, dass es bei ihm und natürlich auch für ihn persönlich, dass es jetzt wirklich nichts Schlimmeres ist. Ist dir sonst noch, ich glaube, wir haben das Kollektiv jetzt genug gelobt und auch ein, zwei Einzelspieler schon. Kerry, ist dir sonst noch jemand besonders positiv aufgefallen gestern?
Ja, auch Urbich, ne, bei dem einen Tor, der lange Ball, ich glaube, das dritte Tor war es. Generell die langen Bälle, die er spielt. Also wir reden ja immer, klar, die Hauptaufgabe des Torwarts ist es, die Bälle zu parieren, aber eben das Spiel auch schnell zu machen, finde ich bei ihm wahnsinnig, wahnsinnig gut, was er da für ein Gespür für hat. Ich will ihn jetzt technisch vielleicht noch nicht auf eine Stufe mit Manuel Neuer heben. Ist vielleicht eins too much, aber er ist auf jeden Fall ein Torwart, der auch mitspielen kann und der auch weiß, wie er die Bälle genau temperiert, perfekt zu spielen hat. Und da gab es noch zwei, drei andere Situationen, wo er wirklich Konter eingeleitet hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da hat wieder einen weiteren Stresstest, auch wenn er jetzt nicht viel getestet wurde von den Atalanta-Spielern, bestanden. Aber wieder mal in der Champions League, wie auch schon in Eindhoven, wie auch schon vergangenes Jahr in Leverkusen oder gegen Leverkusen. Das hat er wirklich ordentlich gemacht und auch da bleibt zu hoffen, dass er nicht jetzt irgendwie länger ausfällt. Ich habe ihn ja vorhin auch gesehen, ich war ja am Flughafen, habe die Spieler dort dann auch noch gesehen. Er wirkte schon so ein bisschen noch logischerweise platt und benommen auf mich. Ja, da an der Stelle auch gute Besserung.
Er lernt halt auch einfach bei dem oder darf bei dem lernen jeden Tag im Training, der das Ganze so ein bisschen erfunden hat, das moderne Torwartspiel. Das ist schon ein irrer, irrer Vorteil für ihn und dann natürlich auch für die Bayern.
Ja, soll er mit zur WM? Was denkt ihr?
Ich habe das schon mal in den Ring geschmissen. Also wenn er jetzt eben halt auch vermehrt Spiele macht noch in der verbleibenden Saison und für mich dann, je nachdem wie die Konstellation auch ausfällt mit Manu, ob er weitermacht oder nicht, oder wenn er dann auch vielleicht nur noch ein Jahr weitermachen sollte, dann Urbig vielleicht noch vermehrt mehr Anzahl an Spiele bekommt, haben die Bayern ja den Plan, ihn auch als Nummer 1 weiter aufzubauen und zu stärken und ihn jetzt perspektivisch dann eben auch, weil Bayern, glaube ich, dann irgendwann eine Nummer 1 sein kann und wird, und wenn er die Leistung weiter so kompensiert und bringt, warum sollst du ihn nicht mitnehmen als dritten Fänger oder Keeper, um dann eben auch ja weiter zu reifen, zu lernen, mit dem Bayern-Block da entsprechend so ein Turnier mitzumachen, halte ich durchaus für nicht komplett ausgeschlossen. Man muss dann aber natürlich jetzt mit Blick auf die Richtung WM natürlich auch noch mehrere Spiele machen.
Und das schreibe ich im Grunde genau so. Und wenn das passiert, was Torben sagt, dass er wirklich jetzt in den nächsten Wochen noch viel, noch regelmäßig spielt, dann kann ich ihn mir sogar als Nummer 2 übrigens vorstellen. Also ich glaube, es ist jetzt gerade relativ klar, dass Oliver Baumann die Nummer 1 ist. Aber dahinter ist es ja ein offenes Rennen. Und selbst da würde ich Jonas Urbig sogar mit reinschmeißen. Kerry?
Ja, unterschreibe ich. Du hast natürlich noch einen Alex Nübel, du hast einen Noah Tobolo, du hast, wen hast du noch? Ich überlege gerade, Finn Dahmen, das sind natürlich alles auch ordentliche Torhüter, aber Jonas Urbig spielt aktuell Champions League bei Bayern München. Mehr gibt's nicht zu sagen.
Da bietet sich jetzt keiner an als als klarer Herausforderer von Oliver Baumann und auch nicht als klare Nummer zwei. Deswegen. So, ich glaube, zum 6:1 haben wir alles gesagt erstmal, oder? Wir sind gespannt aufs Rückspiel. Genau in der Woche dann am Mittwoch in München. Ob es dann eine komplette B11 wird, wie auch immer, werden wir natürlich dann alles in Ruhe besprechen, dann in der neuen Folge am Donnerstag. Dann lasst uns noch ein paar Tage mehr zurückschauen auf ein 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Souveräner Sieg. Auch da, glaube ich, zum Spielerischen müssen wir gar nicht mehr so viel sagen. Die Bayern haben es einfach gut gemacht. Aber zwei Einwechslungen natürlich besonders interessant. Und dann schaue ich dich jetzt speziell an, Kerry, also unseren, in Anführungszeichen, Jugendexperten bei den Bayern. Zwei ganz Junge wurden eingewechselt. Ich fange mal mit dem Kleineren an, mit dem auch deshalb vielleicht ein bisschen auffälligeren, Maicon Cardoso. Was ist es für einer und wie hat er dir gefallen in den Minuten, die er bekommen hat?
Ja, sehr guter Spieler, der natürlich auch das 1 gegen 1 sucht, der einen tiefen Körperschwerpunkt hat, der das Dribbling natürlich als absolute Stärke innehat und der überzeugt hat. Und die Geschichte von ihm ist natürlich interessant, weil er über diese World Squad aus Thailand nach München kam, eigentlich Brasilianer ist, Thailand aufgewachsen und jetzt sich dann eben in den letzten, 3-4 Monaten bei den Profis immer wieder rangepirscht hat, mittrainieren durfte und da schon jetzt auch Eindruck erweckt hat, vergangene Woche seinen Vertrag erst verlängert hat. Wichtig da zu erwähnen, noch ohne Profi-Anbindung, also die Bayern haben seinen Fördervertrag langfristig verlängert. Ich gehe aber davon aus, wenn er so weitermacht wie aktuell, weil er auch in der zweiten Mannschaft performt und bei den Profis eben gut mittrainiert, dass er dann auch in den nächsten Monaten nochmal eine Vertragsverlängerung bekommt mit dieser Profi-Anbindung. Aber er ist ein sehr interessanter Spieler, technisch spannend. Sicher beim Gegentor könnte man jetzt sagen von Valmoya, dass er vielleicht hätte nachsetzen können, aber so in dieser Situation merkt man halt oder hat man gemerkt, dass Cardoso halt ein Offensivspieler ist mit dem Blick vor allem nach vorne und da will ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen, aber insgesamt hat er was probiert, hat was kreiert, traut sich auch was zu und das ist als junger Spieler wichtig. Gegenpart zu Lennart Karl, rechter Fuß, guter Abschluss, bin gespannt in den nächsten Wochen, wo das noch hingeht mit ihm, aber die Bayern haben auf jeden Fall mit ihm ein weiteres sehr spannendes Talent, wie auch mit einem Wisdom Mike, also das sind zwei ähnliche Spielertypen eigentlich, beide für den linken Flügel vorgesehen, über kurz oder lang, da sage ich euch nichts Neues, ist es natürlich nicht so einfach, sich dann bei den Profis der Bayern wirklich so zu behaupten, dass man Woche für Woche Spielzeit generiert, dann ist eine Leihe sicher bei dem Jungen auch möglich.
Da frage ich Torben gleich in Ruhe nochmal ganz genau danach. Was ist mit dem zweiten Einwechselspieler, Kerry?
Ja, David Santos Daiber, nicht das erste Mal eingewechselt, hat schon in Heidenheim Minuten bekommen zum Jahresende 2025 hin, trainiert jetzt auch schon die ganze Saison eigentlich bei den Profis mit, eigentlich für die U19 vorgesehen, hat jetzt auch teilweise für die U23 gespielt, ganz spannender junger Spieler, ähnliches Profil finde ich wie Pavlovic, also jemand, der im Zentrum dann auch agiert, sich die Bälle abholt, die Bälle verteilt, kaum Fehler macht, das schätzt Kompanie, insofern kriegt er da auch seine Minuten, ganz spannend bei ihm, er macht gerade noch sein Abitur, die ersten Prüfungen laufen schon an und er hofft dann im Juni auch fertig zu sein mit dem Abi. Sonst wäre er vielleicht im Winter schon gewechselt, da gab es nämlich schon erste Angebote aus der Bundesliga von Vereinen, die gesagt haben, den finden wir spannend, den würden wir perspektivisch gerne dazu holen, einsetzen. Ja, jetzt spielt er auch bei den Bayern und ist da super happy, super zufrieden, seit 10 Jahren jetzt schon im Verein und die Reise wird sicher noch weitergehen, hat noch Vertrag bis 2027, aber auch da bahnt sich sicher eine Vertragsverlängerung an mit der Option, wie bei vielen anderen Spielern dann auch, wenn es über die Profis nicht zu mehr Einsatzzeiten kommt, dann eben über eine Leihe.
Wir drücken natürlich schon mal die Daumen fürs Abitur. Tom, traust du den beiden, natürlich noch nicht jetzt direkt, aber so perspektivisch zu, dass sie sich durchsetzen bei den Bayern? Sind es zwei mit diesem Potenzial?
Ja, bei Cardoso, ich fand auch ihn mutig, er hat die Bälle gefordert und so weiter, aber ja, ich... Potenzial haben sie, sonst würden sie nicht da oben mittrainieren und auch eben auch ihre Minuten bekommen. Deswegen die Frage, das, was du ja vorhin auch schon beantwortet hast, ist halt, ob du auf Strecke dann eben bei der Konkurrenz auch die Möglichkeit hast oder ob du dann eben halt den Weg gehst, über eine Leihe wieder Spielpraxis zu generieren und dann möglicherweise wieder zurückzukommen. Aber insgesamt ist ja dieser Weg oder das aus diesem World Squad Team zu schaffen, ein komplett anderer Scouting-Weg, den man jetzt irgendwie vielleicht normal geht, ist das schon natürlich sehr beeindruckend, dass sie dann da einen Spieler haben. Ich fand ihn natürlich auch sehr klein, ne? Also als er stand neben Guerrero bei der Einwechslung, dann habe ich gesagt, ui, selbst da ist ja nochmal ein großer Unterschied. Aber ja, aber aufgrund dessen natürlich auch schwer zu greifen, ne? Also wenn ich mir vorstelle, mit meinen 1,90 dann gegen so einen kleinen Spieler mit so einem Körperschwerpunkt verteidigen zu müssen, wäre sicherlich nicht ganz angenehm gewesen.
Und wie wir alle wissen, kommt es ja nicht auf die Größe an. Tom, die Frage in den Ex-Profi zwischendurch, bevor wir dann vorausschauen auf eine schwere Bundesliga-Aufgabe am Wochenende. Gibt's jemanden, mit dem du nie zusammengespielt hast, aber wo du sagst, boah, mit dem wäre ich gerne mal zusammen auf dem Platz gestanden? Darf ruhig auch Kategorie Ronaldo, Messi oder was auch immer sein.
Messi wäre es tatsächlich, natürlich so von dem Spieler schlechthin, den ich ja, ich bin ja auch Team Messi, wenn er mit dieser Frage kommt, Ronaldo oder Messi, wäre das natürlich mal ein absoluter Traum gewesen, aber es gibt schon noch so ein, zwei Kandidaten, mit denen ich gern zusammengespielt hätte, weil sie einfach so von ihrem Charakter her auf dem Trainingsplatz das interessant gewesen wäre, auch außerhalb des Trainingsplatzes, glaube ich, hätte das auch lustig werden können, wäre einmal Ansgar Brinkmann. Und Michel Dinsey, ja, das sind so zwei Spieler. Mit Dinsey spiele ich zusammen bei Team Bananenflanke mal in der Traditionsmannschaft, aber wir früher so zu unserer Hoch- und Glanzzeit zusammen in einer Mannschaft und gerade auch Ansgar Brinkmann, das hätte mir, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die andere Kategorie ist natürlich ja Lionel Messi, ich glaube, mit so einem Spieler in der Mannschaft. Ich hatte das Glück ja in Leverkusen auch einige Raketen dabei gehabt zu haben, wie Zé Roberto, wie Emerson. Da war natürlich auch Ballack, Paule Beinlich, da waren natürlich auch viele Kandidaten dabei, die richtig gut zocken konnten. Aber ich glaube, mit Messi mal in so einer Truppe zusammen, hätte schon Spaß gemacht.
Mit denen würde ich auch gerne in einem Atemzug genannt werden. Kerry, du bist Team Ronaldo, ne? Oute dich.
Leicht Team Ronaldo, ja. Aber das hat auch einfach den Grund, weil ich weiß nicht, ob ihr euch an die EM 2004 erinnert.
EM 2004.
Die war 2004, oder?
Ja, doch. Die war 2004, ja.
EM 2004, Portugal, Heimland und eine unfassbare, ja, wie soll ich sagen, also es war einfach ein Fest, dieses Turnier. Aus deutscher Sicht ist natürlich nicht, weil sie in der Gruppenphase raus sind.
Aus griechischer Sicht.
Aus griechischer Sicht war es erstmal ein Fest, Otto Rehhagel.
Ja, das stimmt.
Aber ich war halt damals, wie alt war ich? 10, 11 Jahre alt und mich hat das halt total begeistert, wie die Portugiesen gespielt haben. Ich fand das mega und dann ein junger Cristiano Ronaldo, der da die Tore gemacht hat. Ich fand es einfach schön, wie er ins Dribbling gegangen ist, frech, positiv und dann habe ich seinen Weg eben verfolgt und ich finde halt seine Arbeitsmoral, seine Arbeitsrate finde ich halt unerreicht, wie der sich jetzt auch mit 40 immer noch fit macht, fit hält. Da habe ich allergrößten Respekt vor. Genauso bin ich aber auch, ich würde mich auch als Messi-Fan bezeichnen, weil ich natürlich seine Magie auf dem Platz auch extrem bewundert habe. Ja, wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste, mit wem ich zusammenspielen würde, dann wäre es wahrscheinlich eher Cristiano Ronaldo, ja.
Okay, also auch jetzt nicht nur zwischen den beiden gewählt, sondern grundsätzlich.
Ja, boah, grundsätzlich hätte ich gern mit dem deutschen Piquet Tom Hoffmann auch zusammengespielt, ist doch klar.
Genau das wollte ich hören und genau das ist auch die richtige Antwort.
Und ja, das Felix wollte ich Fischer auch sagen.
Doppelsechs mit Felix Fischer.
Oh Gott. Ja, Torben hinten in der IV und wir beide Doppel-6, sehe ich.
Ja, hätte ich viel zu tun wahrscheinlich. Ja,
fast. Ja, also fürs Protokoll bei mir auch die ganz klare 1, Torben Hoffmann. Ganz leicht dahinter kommt Ronaldinho. Aber okay. Aber Torben gewinnt das Duell natürlich. So, apropos Torben, die Bayern am Samstag gegen Leverkusen. Übers Personal haben wir schon ein bisschen gesprochen. Sven Ulreich wahrscheinlich zwischen den Pfosten, gibt noch den ein oder anderen Ausfall. Wird's eine schwere Aufgabe für die Bayern oder ist es eigentlich schon ein klares Ding sozusagen?
Klares Ding, wäre ich ein bisschen vorsichtig mit der Prognose. Immer schwierig zwischen zwei Champions League Spielen, aber wenn du natürlich so ein Ergebnis vorlegst wie jetzt in Bergamo, dann muss man sich da nicht so die ganz großen Gedanken machen, dass da irgendeiner jetzt gedanklich schon bei dem Spiel am Mittwoch ist. Leverkusen ist so eine Wundertüte für mich gerade. Also du weißt nicht genau, was du bekommst. Dann spielen sie mal herausragend gut oder haben mal wirklich brillante Momente in ihrem Spiel, aber dann eben halt auch Spiele dabei, wo du denkst, Alter, was ist aus Bayern 04 Leverkusen geworden? Und deswegen wird es so ein bisschen entscheidend sein, wie die Leverkusener da am Samstag drauf sind, wie heute Abend das Spiel gestaltet wird. Wird da sicherlich auch nochmal eine Rolle mitspielen. Ist es ein knappes Ergebnis? Kriegst du eine komplette Rutsche, dass du dann auch mehr oder minder schon ausgeschieden bist? Deswegen, das ist relativ schwer für mich zu prognostizieren. Die Bayern sind Favorit, weil sie auch was den Kader. Davis wird nicht dabei sein, Jamal gehe ich davon aus, auch nicht. Aber ansonsten haben sie ja noch genügend Spieler zur Verfügung, die jetzt eben auch warten und drauf hoffen, spielen zu können. Ich gehe davon aus, dass Kim reinkommt, dass der wieder Spielpraxis bekommen wird. Goretzka wäre ein Kandidat zu Beginn. Dann Lennart Kahl möglicherweise auch mal wieder starten zu lassen, um dann eben auch den einen oder anderen Spieler trotz des klaren Vorsprungs gegen Bergamo dann auch eine Pause zu geben.
Leverkusen ja auch mit dem einen oder anderen Personalproblem, Patrick Schick angeschlagen und so weiter und
Grimaldo
so
fort. Grimaldo gesperrt, glaube ich, der fünfte Gelbe.
Ja. Spielen noch gegen Arsenal, müssen wir auch abwarten, wie es da dann läuft.
Genau. Ja. Also dann sag noch kurz dein Gefühl für Samstagnachmittag 15:30 Uhr. Gibt es natürlich bei uns das Spiel. Kerry, was denkst du?
Ja, ähnlich wie Torben und letztlich ist es dann ganz wichtig, auch für junge Spieler jetzt die Möglichkeit zu bekommen in der Bundesliga. Da ist für mich also alles klar und wenn jetzt ein Lennart Kahl die Möglichkeit wieder bekommt, dann wird er auch zu 100% brennen. Für ihn jetzt auch nochmal ganz wichtige Spiele dann vor der Brust, weil die Kadernominierung ja auch bald dann ansteht, am Tag nach dem Bergamo-Spiel, also nach dem Rückspiel, nächsten Donnerstag, das müsste der 19. März sein, wird Julian Nagelsmann eben die Spieler dann bekannt geben, die in den Kader rücken für die Tests gegen die Schweiz und Ghana. Und dann möchte Lennart Kahl natürlich dabei sein. Das heißt, er hat jetzt zwei Spiele. Ich gehe davon aus, dass er auch gegen Bergamo die Möglichkeit bekommen wird, zu spielen für den dann gesperrten Olise. Und jetzt vielleicht ja auf der Zehnerposition. Rechts Olise, links Luis Diaz, der nimmer satt ist, der immer spielen will. Und vorne drin wieder Harry Kane. Dann ist diese Offensive auch sehr, sehr gut und kann Leverkusen problemlos schlagen. Aber nochmal, die müssen heute Abend auch erst nochmal gegen Arsenal ran. Da werde ich mir das auch mal ganz genau anschauen, weil ich jetzt mal auch wissen will, wie Arsenal sich so präsentiert. Ich habe jetzt, was ich in der Premier League gesehen habe, das ist eine sehr physische Mannschaft, Arsenal, vielleicht physisch sogar die beste der Welt, aber wenn sie spielerisch so spielen wie die Bayern, dann sind sie wahrscheinlich auch der Favorit, aber so gut spielen sie halt nicht, wie ich finde, mit dem Ball. Jetzt bin ich gespannt, wie das dann in den nächsten Wochen dann laufen wird.
So ist es. Es gibt übrigens mittlerweile auch den einen oder anderen Arsenal-Fan, der sagt, ey, ist mir egal, ob die Meister werden, ob die Champions League gewinnen oder nicht. Ich will gar nicht, dass die so Fußball spielen, wenn ich Fan von denen bin.
Ja, gucken wir uns Fabian natürlich Hützler trotzdem fragen.
An. Ja, stimmt, absolut. Der Brighton-Trainer, der hat da auch wirklich überhaupt keine Lust drauf. Gucken wir uns an heute Abend, gucken wir uns Samstag die Bayern an und gucken sie uns dann vor allem Mittwoch an in der Woche in Bergamo. Entsprechend unser Podcast nächste Woche am Donnerstag, das schon mal zum Mitschreiben. Freuen wir uns drauf und euch beiden sage ich vielen Dank. Für mich geht's jetzt zurück in die Eistonne. Ich bin noch ein ganz kleines bisschen angeschlagen. Wünsche euch und allen eine schöne Woche und bis bald.
Bis bald.
Bye. Ciao. Ciao.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.